Chrissy Madende. Der Podcast.
Nein, kennt dich ja gar nicht mehr.
Kann man mir hier ein bisschen Hall drauf geben?
Ich bin es nicht gewohnt ohne Hall.
Jetzt sind wir schon in einer Halle.
Ja, ein bisschen Hall 101.
Hall 101, ajo, da wundert man sich, dass es gar nicht so richtig hallt. Ja, wir sind schon Mitte drin.
Wie Mitte drin?
Es geht schon los.
Echt? Hast du schon auf Aufnahme getroffen?
Ich habe schon auf Aufnahme getroffen.
Schlaft.
Ja. Hoffentlich nimmt es auch auf.
Wir laufen schon. Also,
schlaft.
Ewig
jetzt
fange
ich auch an, pelzig zu sprechen.
Kannst du das?
Kannst du das?
So ein bisschen. Sollst nicht hören, was ich sage, sondern wissen, was ich meine.
So sieht's aus. Ah, jetzt guck mal, der sagt schon, nee. Wir haben nämlich noch überlegt, ob unser heutiger Gast, ob der pelzig redet.
Weil also ich komme, denk
noch. Kommt doch jemand anders?
Nee. Halt nicht.
Halt.
Aber ich bin hochdeutsch erzogen worden. Also die hören das. Also die oberhalb von Koblenz.
Die hören
hört das jeder, dass ich aus dem Süden komme.
Ja, du kannst dich nicht verstecken.
Nein.
Oh, das ist genau richtig.
Ja, aber ist gut so. Also ich habe dann auch immer wieder Wörter dabei, die dann... Aber ich könnte auch dann richtig Hochdeutsch sprechen. Ja,
also wir würden dich sehr gern einladen, dass du...
Ich rede beides. Ich spreche so ein Kauderwelsch-Deutsch.
Das ist
ich habe aus alten Dialekten irgendwas drin, gell? Habe ich mir gedacht.
Sehr gut. Jetzt müssen wir nur noch kurz klären,
wer eigentlich da ist. Ja, das muss jetzt leider... wir haben so ein bisschen eine Tradition.
Ja, wir müssen zuerst mal den Leuten auch erzählen, wer eigentlich heute hier zu Gast ist.
Lass doch die mal raten.
Die raten, glaube ich, schon eine Minute oder zwei.
Nee, ich fürchte, das mit dem Raten hat sich dann erledigt, wenn sie bei Spotify kurz auf den Folgetitel geguckt haben, weil da steht schon dein Name leider.
Oh. Das heißt, aber du darfst schon vorstellen.
Alles schon verraten. Aber ich mache mal Vorstellungen.
Ja, stell dir mal vor.
Ich stell mir jetzt mal vor, ich hätte mir was ausgedenkt. Und zwar folgendes. Unser heutiger Gast ist Gewinner des Ballermann Awards, der offizielle König vom Goldstrand, Partysänger und Kinderliederstar. Mit dem Rote Pferd hat er sich bereits eine Goldmedaille erritten und sein roter Cowboyhut ist sowohl auf Mallorca als auch auf dem besagten bulgarischen Goldstrand allerbestens bekannt. Sehr verehrte Damen und Herren, begrüßen Sie heute in unserem Zelt
Markus. Michael Wendler.
Genau.
Ja, kannst du mal näher um die Telefonnummer geben, wenn du rufst.
Ja, ja, erstaunlich.
Jetzt weiß es immer noch keiner.
Michael Wendler, da hat er ganz schön tiefe Stimmen gekriegt, Monchi, oder?
Ja, vor allem, oder? Der pelzig.
Der Insolventler.
Der Insolventler. Sehr geil. Aber sag mal, wer hockt denn jetzt heute eigentlich hier bei uns? Ist es der Mallorca-Partyschlager-Sänger oder ist es der Kinderlieder? Das da. Wer ist denn jetzt heute hier?
Wer bist das könnt ihr euch raussuchen. Also ich kann alle Rollen übernehmen. Nein, aber ich bin ich, ja. Und alles andere, was ich mache, mache ich halt, weil es Spaß macht. Ich würde auch Jazz machen oder 100.000 andere Sachen, aber dann würden die Leute ja ganz verrückt werden. Also, ich bin so ein Chamäleon. Also ich liebe auch 1000 Stilrichtungen. Also ich hab öfter mal Bock gehabt oder lauf dann auch immer mal wieder zum Management, kommt dann mit irgendeinem anderen Lied an, sagt, nee, das können wir jetzt nicht machen, weil das, wo sollen wir das hinstecken, in welche Richtung?
Das passt in keine Schublade.
Ja, oder wäre wieder eine ganz andere Schublade.
Ja, aber gibt's also für dich keinen Unterschied zwischen einem Mallorca-Sänger und dem Kinderliedermacher, Kinderliederstar?
Eigentlich kaum, weil... Die Veranstaltungen sehen so aus, die einen bringen halt ihre Eltern mit.
Beide bringen ihre Eltern mittlerweile
mit. Nein, also im Mallorca-Bereich bringen die halt keine Eltern mehr mit.
Eine Kategorie hätte ich, glaube ich, noch.
Was der Markus noch ist?
Ja.
Okay.
Ich habe früher immer Hörspiele gesammelt.
Uh-huh.
Und wenn ich so ein bisschen die Aare zu mache, dann hättest du auch Hörspielkassette-Macher. Wie heißt das? Hörspielkassette-Macher.
Du meinst von der Stimme her?
Werdekönne, ja, von der Stimme her.
Sagen mir viele. Und als ich bei der Europa war, also Label von Sony, mit meiner Kindergeschichte, die haben mich schon gefragt. Gell, aber dann hätte ich immer nach München fahren müssen. Aber ich habe dann auch mitgekriegt, zum Beispiel 3 Fragezeichen,
ja,
ist das erfolgreichste deutsche Tonträgerprojekt, was es gibt.
Ja.
Und das hast du abgesagt, gell?
Ja, ich war 3 Fragezeichen. Nein, dafür haben sie mich nicht gefragt. Aber wenn du mal so siehst, so diese Hörspiele, das wird auch funktionieren.
Das glaube ich auch. Also,
Also,
geile Stimme.
Du sitzt hier bei zwei Leuten, die bekennendermaßen drei Fragezeichen zum Einschlafen noch hören als, ne?
Echt? Ja,
ja, ja, ja,
natürlich.
Ja, ja, ich war früher so TKKG-Fan.
Ja, auch.
Und das fand ich auch immer gut. So. Ja. Habe ich noch, ja, bis zur siebten, achten Klasse. Habe ich das auch immer zum Einschlafen gehört.
Ja. Oder Benjamin Blümchen.
Monchi, jetzt wird es abstrakt. Also,
ne?
Hey, da hätten wir gleich Arme nehmen, ne? Vielleicht hört es ja jetzt Europa und beißt sich in den
Neustadt
Arsch.
Ist auch gar nicht so weit weg von hier.
Stimmt. Die Bibi ist auch unterwegs.
Stimmt.
Hex, Hex.
Aber Bibi und Tina, da gibt es ja einen, den Fabian Buch. Ich kenne ihn nicht persönlich.
Ja.
Aber der hat ja die ganzen Lieder gesungen. Zum Beispiel auch den diesjährigen Sommerhit. Ja.
Mädchen auf dem Pferd.
Mädchen auf dem Pferd, genau. Nur hat er halt nicht den Erfolg gehabt, den hat dann später ein DJ gemacht.
Ja.
Und aber das Original kommt von Fabian Buch aus Neustadt.
Der ist aus Neustadt.
An der Weinstraße.
Ja, das unser ehemaliger Gitarrist. Schöne Grüße an den Sebastian. Der ist sein Nachbar, ne?
Ja.
Genau. Ja, haben wir schon. Also man muss wirklich sagen, die Palz bringt Großes hervor.
Auch wenn es keiner weiß.
Auch wenn es keiner weiß, genau. Also weiß ich gar nicht. Wie ist das bei dir?
Ja, Donald Trump, Heinz Ketchup, die kamen alle aus Kaltstadt. Gell?
So. Markus Becker,
ja. Kommt aus Anweiler am Trifels.
Nee, aus Speyer. Ich bin in Speyer
geboren.
Ich weiß gar nicht, ich wollte es mal ändern bei Wikipedia.
Das wäre gut.
Aber da haben sie mich dann irgendwie rausgeschmissen, nachdem ich es geändert hatte. Ich hatte mich angemeldet und da wurde ich richtig böse angegriffen, was ich da mache. Aber dann habe ich gesagt, okay, dann.
Es ist ja noch viel besser, dass du gar nicht aus Anweiler kommst, weil wirklich große Leute kommen, sind in Speyer geboren. Ja, zum Beispiel ich.
Wie groß bist du?
Oh, ich war mal 1,84. War ich mal.
Aber ich glaube jetzt Ich auch, aber ich glaube, ich bin jetzt auch nur noch 1,80.
Ja, mal schon so zusammen.
Das Gewicht hat mich runtergezogen.
Die Erdanziehungskraft, die macht ihr Ding.
Das heißt, du bist ein Speyerer.
Du bist ein Speyerer Bu.
Ja, ich bin gebürtiger Speyerer.
Richtig Speyer oder in der Umgebung?
Richtig Speyer.
Richtig
ich habe die ersten 6 Jahre meines Lebens, also ich bin in Speyer im Diagonissen. Welches ist das nochmal? Es gibt ja die zwei Krankenhäuser. Eins hier vorne am Hesspark, an der Lindenstraße da, wo mein Opa und meine Oma jahrelang noch gewohnt
richtig,
haben.
Richtig, ja.
Und ich bin, und das ist das?
Diakonissen.
Das war's, Diakonissen. Wie heißt es an?
Vinzenz.
Dann bin ich im Vinzenz geboren.
Okay.
Vinzenz bin ich geboren, 1971.
Ja.
Da war die Welt noch schwarz-weiß.
In der Rückschau.
In den Bildern jedenfalls, wenn ich an die Bilder zurückschaue.
Stimmt, richtig.
Und Und dann habe ich die ersten 3 Jahre, glaube ich, in der Kurt-Schumacher-Straße gewohnt. Da kann ich mich aber nicht mehr so erinnern, nur noch so ein paar Einzelheiten. Und später dann die nächsten 3 Jahre im Kloßweg.
Oh, Kloßweg.
Da hatten meine Eltern eine Eigentumswohnung.
Mhm.
Und da fahre ich jetzt, ich bin hier in Speyer immer noch beim Urologen.
Mhm. Okay.
Also für alle, die nicht wissen, was ein Urologe ist, weil sie zu jung sind.
Der macht Uhren.
Da muss man hin... wenn man mal eine Prostata-Infektion hatte.
Ja.
Oder wenn Testosteron fehlt, ihr Bodybuilder.
Ja, ah.
Dann musst du da auch hin. Aber alles gut. Und da fahre ich da immer noch mal ab und zu vorbei.
Das heißt, also du bist nicht weit weg von Speyer. Also im Herzen bist du immer in Speyer auch irgendwie geblieben, kann man sagen.
Ja, also ich kam immer mal wieder nach Speyer. Ob ich jetzt dann privat irgendwie mit der Familie am Rhein spazieren gegangen bin.
Ja.
Oder habe auch Freunde hier in Römerberg. Mein ehemaliger Tourbegleiter, der hat in Römerberg ein Pfandhaus gehabt und der ist leider verstorben vor 10 Jahren.
Mhm.
Und dadurch, aber da haben wir immer noch gut, also meine Frau und ich immer noch guten Kontakt zu seinen Geschwistern.
Mhm.
Und die besuchen wir auch noch, da sind wir immer noch befreundet, also da sind wir auf Geburtstagen und so. Also und da gehen wir auch öfter mal in Speyer essen. Ich war hier vor kurzem am Flughafen, gibt es übrigens einen guten Tipp, kann man hier immer ganz gut essen gehen, hier in Speyer am Flughafen, da gibt es ein Restaurant.
Gastro-Tipps mit Markus Becker.
Ja, und da kann man richtig gut Rumsteak essen.
Da wissen wir ja, was wir später machen.
Ja, es ist nicht weit weg von hier. Ne?
Ja.
Wie lange warst du in Speyer? Bis wann oder wann bist du weggezogen?
Ich bin 1977 dann nach Gleisweiler gezogen.
Ja.
Das liegt bei Landau an der Weinstraße da oben.
Ja. Aber nicht, weil es schön ist, oder?
Du, was schön war damals, kann mich noch erinnern, als meine Eltern dieses ältere Haus gekauft haben da, was sie dann total umgebaut haben. was weiß ich, dann 76 schon gekauft, bis es umgebaut war, war 77. Da gab es einen Pfirsichbaum im Garten. Ja? Mhm. Und das war als Kind, habe ich mir gedacht, Mensch, geil, ein Garten und ein Baum.
Pershingbaum.
Und so, und das hat meine Eltern dazu damals bewegt, das nicht nur als Wochenendhaus zu nehmen, mhm, sondern wirklich, mein Vater war berufstätig in Heidelberg bei der Bank, später in Ludwigshafen, der ist dann die Strecke immer gefahren mit dem Auto.
Ah ja, von Gleisweiler.
Genau, von Gleisweiler. Von Speyer wäre es natürlich näher gewesen, ja, deswegen war das nur als Wochenendhaus geplant.
Ja.
Ja, und da so bin ich dann, so sind wir dann alle dahin gekommen. Ich bin dann noch eingeschult worden, 77 in Nussdorf,
ja,
der Grundschule. Jetzt, ja, da irgendwie hängen geblieben. Also in der Altersklasse.
In der Altersklasse von der Einschulung. Ja. Aber jetzt stell ich mir dich mal vor. Ich weiß ja, wie du jetzt deinen Lebensunterhalt verdienst und wie du jetzt, was du jetzt so machst, aber gab es damals, 77, schon irgendwelche Anzeichen, dass du.
Nee, ich wollte immer Indianer werden.
Ja. Ah, okay.
Darf man heute gar nicht mehr, ja, habe ich gehört. Ist verboten worden.
Ja, das war dein Berufs. Wunsch in der Grundschulzeit.
Ja, so, da hatte Indianer ich so Winnie-Two-Platten.
Ja.
Ich gesagt, geil, ich werde mal Indianer.
Okay.
Das ist auch gut.
Aber warst du in irgendeiner Art und Weise musikalisches Kind? Hast du da Interesse gehabt dran?
Nee, ich habe Melodika gelernt in der Grundschule und da war ich immer mehr beschäftigt mit dem Wasser hinten auf dem Knopf wieder rauszulassen, als vorne reinzublasen.
Weil es notwendig war oder weil es ja, Spaß gemacht hat?
Das war das Einzige, was da interessiert hat. Gell?
Geil.
Ich habe da immer einen Anschiss. Das war ein ziemlich strenger Lehrer, der Unterricht gegeben hat. Da hatte ich mal Anschiss, weil ich es nie konnte. Gell? Ich habe da auch nicht geübt, war zu faul. Dann habe ich Geige gelernt, weil ein Kumpel auch Geige gelernt hat. Das war dann im Max-Lefort-Gymnasium. Da ist irgendwann der Bus drüber gefahren, über das kleine Ding. Und dann war da auch die Kacke am Dampfen. Und dann hatte ich eigentlich mit Musik erstmal gar nichts mehr am
Hut. Also ich würde mal sagen, äußere Umstände haben die musikalische Karriere erstmal ein bisschen gebremst.
Das war Schicksal.
Das ist, ja, aber sich da gegen das Schicksal durchzusetzen, ja, und dann wirklich dann später in dem Bereich auch wirklich, das ist Respekt.
Und dann kam die Zeit, da war ich so 13, da hat mein Vater hat sich so eine Gitarre gekauft und hat dann also rumgeklimpert mit so ein paar Griffen, die er so sich selbst beigebracht hat. Und dann habe ich mir die Gitarre genommen und habe da auch Griffe mir rausgesucht damals. So ein Gitarrenbuch damals. Heute kannst du ja alles im Internet anschauen.
Ja, das ist
damals
toll.
Damals musstest du dir dann noch, wie hieß es, Peter Bursch Gitarrending oder wie das hieß. Und da fing dann an, Gitarre zu lernen, Gitarrenunterricht gehabt, weil ein Kumpel von mir hat Schlagzeug gelernt. Und der hat dann auch gleich in der Band gespielt. Das ging dann alles viel schneller. Und da hieß immer, der Becker hat kein Rhythmusgefühl. Konnte so schnell nicht umgreifen, wie die anderen halt gespielt haben.
Ja.
Und dann habe ich da aber richtigen Ehrgeiz entwickelt. Aber es hat euch zeige ich es allen. Ne?
Oh, wie geil, okay. Und hast du das drauf geschafft?
Jetzt nicht so. Eigentlich wollte ich es immer mir zeigen. Ja, also nicht den anderen, war mir immer egal, was andere sagen. Ja? Wollte mir es zeigen, dass ich auch irgendwas kann.
Schön.
Und dann habe ich Gitarre und dann, wie es so halt ist, dann war irgendwann, habe ich auch dazu gesungen.
Ja.
Und irgendwann hatte ich dann auch eine eigene Band und dann haben die so, hey, du klingst ja wie der und der.
Wir
haben damals Rockmusik gemacht. Da gab es verschiedene Sachen. Ich weiß gar nicht mehr. St. Rose, Avocado Green. So Namen waren das. Das war anfangs noch Heavy Metal.
Oh, tatsächlich?
Ja, erst so Beatles-mäßig, dann Heavy Metal und dann so Blumenrock.
Und wie alt warst du?
Flower Power.
Wie alt warst du da?
Da war ich so, das war so zwischen 15, 16 bis so 20 rum.
Ja.
Und dann habe ich, damals habe ich dann irgendwelche Lieder halt auch geschrieben. Hab die aufgenommen. Mein erster Produzent war der Lothar Anthony, der auch
Nein,
schon bei euch war.
Echt? Nein!
Und der cool. Lothar, die haben wir dann aufgenommen. Lothar, super Musiker. Ich war auch ein riesen Trance-Fan zu dem Zeitpunkt. Hatte auch bei Lothar und bei Andreas Berger, Hinterberger hieß, nee, bei Markus Hinterberger, damals Gitarrenunterricht. Und und dann war Lothar auch echt mit jetzt? In meiner Gruppe. Später hieß es Markus Becker und die Asse. Da haben wir ein ganzes Album aufgenommen. Also da war ich so vorne drauf, Bild bei Sonnenuntergang, der Schlagersänger vor den Bergen der Hart da oben, ja. Sah ich aus wie Roy Black von der Weinstraße.
Moment. Markus, wir drehen gerade voll am Rad, ohne Scheiß. Das sind hier in diesem Zelt laufen alle Linien zusammen. Merkst du das, Monchi?
Ja.
Wie die Linie zusammenlaufen.
Jetzt macht es einen Sinn, gell?
Jetzt macht alles einen Sinn. Weißt du, also man kann ja, vielleicht ist der Gläser eine Podcast.
Ein Zeichen.
Das ist nicht live. Das ist, wir zeichnen hier auf. Und gerade letzte Woche war bei uns jemand zu Gast. Das war der Lothar Antoni.
Das hat mir sein Sohn gerade erzählt. Ja. Dem habe ich nämlich heute Abend, hätte ich einen Termin gehabt mit ihm, ja, weil er mir immer hilft in meinen, ich habe so daheim so ein kleines Homestudio. Ja. Und da, er hat ja auch Tontechniker gelernt.
Ja.
Und hilft mir dann noch mal, kennt er sich auch gut aus, da mit Cubase. Und da wäre heute Abend zu mir gekommen, dem habe ich jetzt aber abgesagt, weil ich gesehen habe, scheiße, im Terminkalender steht auch euer Termin und ja, das war vorher abgemacht.
Okay.
Und ja, hat er aber auch gleich verstanden. Da war mein Papa letzte Woche. Gell?
Ja, aber wie toll, der Lothar hat das nicht erzählt. Nicht? Nee. Wir haben von vielen seiner Projekte gesprochen, die kann man ja wahrscheinlich an fünf Händen nicht abzählen, was der Mann alles so noch so gemacht hat, aber was wir nicht gewusst haben und auch durch die Vorbereitung jetzt überhaupt nicht rausgefunden haben, ist, dass ihr mal zusammen Musik gemacht habt. Das ist
ja
richtig geil.
Ja, Lothar war
geil.
Der erste Produzent, mit auch prägend. Ja, also einer der ersten Mentors, die ich hatte. Cool. Gell?
Und, Moment, und jetzt waren noch zwei Sachen, die mich durcheinander gebracht haben. Also zuerst hast du gesagt, ah ja, das war halt so Metal und dann so Blumenrock, so Zeug, 70er-Zeug, also was sich ja eher ein bisschen handfester anhört. Und das Letzte, was ich jetzt gerade noch gehört habe, was du gesagt hast, war, ja, und dann als Schlagersänger mit Sonnenuntergang. Und
das war so war ich vorne auf dem Album drauf.
War das ironisch?
Also damals war das lustig, weil das hat überhaupt nicht gepasst zu der Musik.
Geil.
Aber da war Deutsch auch noch total verschrien. Wann war es? 91 oder so?
Ja.
88, ja, 91. Stimmt. 88 habe ich noch Heavy Metal gemacht.
Ja.
Und 91 war dann so dieser Deutschrock. Das war 93, dieser Deutschrock. 91 war noch englischer Rock. Da hat Lothar das auch produziert. Und da habe ich dann mit dem Lied habe ich in Dresden, der Goldene Rathausmann, habe ich den zweiten Platz belegt. Da wurden die Prinzen nur Dritter, ein Jahr vorher.
Ja.
Und die Managerin hat mich damals so die konnte mit mir aber nicht anfangen, ich war der nicht lustig genug.
Aha.
Und die sagten halt alle dort, du musst Deutsch machen. Und da waren die ganzen Ostgrößen, waren der Jury gesessen, Pudis, Karat, Ines Paulke. Und mein erster Produzent dort mit deutscher Musik, so deutscher Schlager, war dann der Ralf Schmidt, das ist der Sänger von IC gewesen. IC war so eine Kultband aus dem Osten.
Mhm.
Und Stern Meisen, also IC war nicht die Band, das war sein Künstlername. Stern Meisen war die Band.
Okay.
Und die haben halt so wie Pudis, Karat, zu den ganz Großen da gehört. Und da war ich damals noch in Berlin im Studio, bin ich auch mit dem Zug hingefahren.
Von Gleisweiler aus?
Ja, von Landau aus, dann mit dem Zug.
Ja.
Gleisweiler hatte, obwohl es so heißt, kein Bahngleis.
Hat kein Gleis. Ja. Das ist ein Wissenspodcast hier. Hier kann man auch was lernen.
Und damals kam es mit dem Zug auch noch zurück, weißt du?
Das geht halt nimmer.
Bin ich bis heute unterwegs gewesen. Nee, und hab dann da die Aufnahmen gemacht und dann fing ich an, dann haben die alle gesagt, mach Deutsch. Und dann fing ich an, Deutsch zu machen. Und damals hatte ich bei dem Ralf Schmidt habe ich Lieder aufgenommen, die erst Ende der, das war Anfang der 90er, so 93 rum, und die erst Ende der 90er groß geworden sind auf Mallorca. Diesen Disco-Fox-Beat, den später Wendler gemacht hat oder so. Ja.
Mhm, ja.
Den hatten wir damals schon drauf. Gell? Nur hat es da noch keinen interessiert.
Moment.
Ja,
das sind tausend Fragen, aber du wolltest doch bestimmt gerade ganz kurz hier.
Gut, dass wir hier mal alles aufzeichnen. Wenn ich dann senil werde, kann ich mir das abhören.
Kannst du es immer anhören. Auch in halber Geschwindigkeit, wenn es zu schnell ist oder so. Aber Monchi, du wolltest wahrscheinlich gerade, dir ist eingefallen, dass meine Mutter noch eine Frau hat.
Ja, der Mutter hat immer Frog.
Es gibt,
also stell du sie bitte.
Soll ich ich kann sie vorlesen. Und zwar ist es so, weil ich merke schon, es ist, wenn du anfängst zu erzählen, es ist wie so ein Sog. Wir sind jetzt schon Mitte drin in der Musik. Meine Mutter hat mir allerdings vorhin noch eine Textnachricht geschrieben, die würde ich gerade mal kurz vorlesen. Sehr geehrter Herr Becker, Sie sind ein bekannter Sänger. Ihre Ballermann-Hits haben Sie berühmt und hoffentlich auch sehr vermögend gemacht. Aber haben Sie auch etwas
geschafft? Ja, berühmt stimmt, vermögend. Ne?
Ja, also die Frage ist aber, haben Sie auch etwas Gescheites gelernt?
Ja,
Da ist er, ist er
gescheit? Gescheit? Was ist
was
das?
Was ist gescheit?
Ja. Nein, aber ich, die Frage kriege ich nicht. Ich frage halt, kann man davon leben? Sag ich mal, nee, ich arbeite sonntags an der Tankstelle und dienstags und donnerstags gehe ich putzen. Aber, weil viele haben ja natürlich auch keinen Einblick in das Ganze. Die wissen ja auch gar nicht, was macht der jetzt genau und hin und her.
Natürlich.
Und gerade ich war halt immer jemand, da muss ich jetzt ein Stück ausholen, aber ich war jemand, der dann auch irgendwann entdeckt hat, ich kann natürlich Englisch singen, aber da habe ich die ganze Welt als Konkurrenz. Ich kann natürlich, wie damals gab es bei uns viele Coverbands, die halt wie gecovert haben, Dosenbier, Revivalband und was es da alles gab, Aha und hin und her. Und da habe ich gesagt, ich kann auch das machen, dann bleibe ich aber auch nur da und bin einer von vielen. Und dann habe ich gesagt, ich muss irgendwie raus, ich muss was Eigenes machen.
Was Besonderes.
Und dann habe ich entdeckt, hey, im Ballermann-Bereich, da ist viel Platz. Da gab es damals keine Leute. Also da waren Micky Krause, da waren Jürgen Drews, natürlich die alten Schlagersänger Costa Cordalis, die waren alle da. Aber die haben ihre Musik gar nicht so vermarktet. Die hatten ihre großen Hits schon in den 70ern. Ein Bett im Kornfeld, Anita und Co. hatten die schon vorher aus Deutschland. Da hatten die riesige Hits und sind halt da aufgetreten. Und ich hab das irgendwie erkannt und hab dann bei einer Firma angefangen zu arbeiten. Da habe ich CDs promotet. Also wir haben damals, mein erstes Lied wurde noch als Kassette auf Mallorca bemustert.
Ach, wie geil. Ja,
und später bin ich hingegangen, hab gesagt, geil, ich muss meine Musik kriege ich so und das Volk. Und hab für die angefangen zu arbeiten und hab dann 7 Monate auf Mallorca gewohnt und hab dann von denen aus, kam immer über den Kurier, per Flieger, dann die neuen CDs dann und die habe ich halt verteilt. Und die Firma hat auch die Ballermann-Hits erfunden. Mhm. Oh. Die Après-Ski-Hits.
Okay.
Und die habe ich natürlich von Anfang an mitgeprägt und ich habe dann gelernt, dass ich Musik vermarkten muss. Ja, ich muss über die DJs läuft das dann und somit hatte ich eine Möglichkeit, dass die DJs das den Leuten vorspielen können. Die haben drauf gefeiert und ich hatte da schon einige Mallorca-Hits vor meinem großen roten Pferd. 2001 hieß Düdeldü, 2005 habe ich mit Willi Herren damals, ich glaube, es geht schon wieder los, die Nummer von Roland Kaiser da schneller gemacht, die lief auch überall, war auch ein großer Mallorca-Hit unten. Mhm. Und da habe ich schon viel gemacht mit Jürgen Drews, der dann später mein Mentor wurde, habe ich da Aloha He gemacht. Und dann kam erst 2007 das Rote Pferd, aber 2007 das Rote Pferd war der erste Mallorca-Hit, der es übers Wasser geschafft hat. Mhm. Also ich hatte quasi damals glücklicherweise auch das erste Lied, was der erste große Mallorca-Hit. Hieß dann noch Markus Becker und die Mallorca Cowboys, die dann noch mitgemacht haben. Und das war halt ein gigantischer Glücksfall. Das waren 12er im Lotto. Ja?
Du hast damals...
Und der Hit ist immer der Star. Ich war nur Anhängsel. Und Jürgen Drews sagte damals zu mir, da hatte ich noch gar keinen roten Hut auf, aber als ich den dann auf hatte, sagte Markus, jetzt hast du deinen Hit. Jetzt musst du gucken, dass jeder erfährt, dass du einen roten Hut auf hast.
Dass du es bist. Dass du ja. Das dein Markenzeichen ist. Aber warst du damals, du hast es gesagt, du hast so mehr oder weniger so Vertriebssachen auch gemacht und warst dafür schon auf Mallorca gewesen?
Also ich habe die nur gemacht als Mittel zum Zweck.
Als Mittel zum Zweck.
Ich konnte damit auftreten dort unten. Ich habe damals ich habe mein Geld ja über die CD-Promotion. Da gab es für so eine CD, die du verteilt hast, gab es 2 D-Mark.
Ja.
Also es war noch in der D-Mark-Zeit. Und du hast öfter mal so ein Päckchen mit 10 CDs gehabt, 10 Singles. Und da hast du, wenn du so ein Päckchen beim DJ abgegeben hast, hast du mal gleich 20 D-Mark verdient.
Ja.
Und ich konnte ich habe die nicht nur beim DJ abgegeben, ich habe die an den Ballermann-Buden abgegeben, in den ganzen Kneipen. Ich war in Lorette-Mar, ich war in Österreich, ich kann dir durch Salzburger Land oder durch Tirol. Ja, in Österreich kann ich dir ohne Navi fahren. Ich kenne bessere Wege als das Navi. Und auch, oder wenn mal Stau ist oder irgendwas. Also ich bin der in Europa die meisten Kneipen von innen schon gesehen hat.
Moment, aber wie kommt man dazu?
Das frage ich mich nämlich auch gerade.
Also wir waren jetzt in Speyer, dann waren wir in Gleisweiler und dann waren wir
auf einmal in Mallorca.
In Mallorca.
Der Sprung ist groß.
Ja, der Sprung war groß.
Erklär also mal, wie funktioniert
das? Ich habe mich auch immer mit diversen Jobs über Wasser gehalten und habe eine Ausbildung gemacht als Kaufmann im Einzelhandel und hatte einen CD-Laden in Annweiler. Daher kommt wahrscheinlich auch das, dass ich in Annweiler, da habe ich mal 7 Monate gewohnt
oder
ein halbes Jahr und damals mit meiner Frau, weil die aus der Ecke kommt, bis wir dann wieder zurück nach Gleisweiler gezogen sind. Und da habe ich den Laden gehabt und habe da CDs verkauft. Und da hast du ja, dann siehst du die Charts, da kommt dann die Musikwoche, die kommt in so einem extra Heft, kam die damals, musst du auch die Charts aufhängen, damit du auch weißt, was muss ich jetzt kaufen, damit der Kunde gucken kann, ach Gott, guck mal hier Platz 1, kauf jetzt mal Platz 1, Single-Charts.
Ja, ja, ja.
Und da gab es immer Anzeigen drin und da habe ich die Anzeige gelesen, wir machen ihr Lied zum Mallorca-Hit. Und da wurde diese besagte Kassette, wurde da dann von mir bemustert mit einem Lied, das hieß, das habe ich da aufgenommen gehabt, schon 93 bei dem IC-Sänger, als Jan Meisensänger. Mhm. Das habe ich dann ein bisschen umgeschrieben, es hieß dann Ein ganzes Leben lang und mehr, war so ein Disco-Fox. Ja. Da wusste ich, das passt nach Mallorca. Und nach Mallorca bin ich mehr oder weniger, die Aufmerksamkeit habe ich früher vorher schon gekriegt, weil ich mich ja dann dato für Schlager interessiert habe oder für die Art von Musik. Und ich war 97 mit meiner Frau in den Flitterwochen auf Mallorca. Da wollten wir Ägypten oder so nicht machen, weil unser Sohn 7 Monate alt war. Da haben die vom Reisebuch gesagt, nee, gehen Sie nach Mallorca, das ist alles auch vom Wasser her, wenn man da mal eine Flasche abkocht. Also da kriegt das Kind kein Dünnpfiff. Ja.
Verstehe.
Und dadurch sind wir halt dann nach Mallorca und sind dann da von der Ostküste aus, wo unser Hotel war, mit dem Leihwagen rumgefahren und waren auch mal an dem Ballermann. Und ich war da auf Toilette da und habe überall die Leute feiern sehen, so 97 rum. Da war schon Hochzeit am Ballermann.
Ja.
Und sie hörte auf der Toilette, ich war noch niemals in New York und so weiter. Das war eigentlich geil. Das ist genau das, was ich gern machen würde. Also nicht nur diesen Schlager, wie er bis dato war, sondern auch diese Partymusik, weißt du? Das fand ich cool. Das war für mich, der so aus dem Hardrock kam und diesen Postrock wie Mötley Crüe, Poison und ganz Roses so vergöttert hat. Das war für mich so, ja, so ein bisschen kleine Erinnerung, also sehr schrill,
ja,
und Party. Und ich rede jetzt nicht von Dieter Thomas Kuhn oder Gilde Horn, sondern ich habe halt von der Mallorca-Musik geredet. Die war nochmal eine Nummer extremer.
Aber das spricht schon so ein bisschen dafür, dass es nicht nur eine reine marktwirtschaftliche Entscheidung für dich jetzt war. Also natürlich schon auch.
Nein, es war Zufall.
Das war Zufall. Richtig. In dem Moment. Aber es war schon auch so, dass du durch Zufall in eine Situation gekommen bist, wo du gesagt hast, das macht irgendwas mit mir. Also es ist schon auch was Emotionales, dass ich denke, ich finde dich geil.
Ja.
Also jetzt nicht nur, dass ich denke, oh, da könnte ich eine Stange Geld verdienen oder sowas damit, sondern auch, finde ich eigentlich geil.
Wurde mir ja damals immer vorgehalten,
ja,
von denen, die mich noch aus der Rockbereich kannten, aus der Zeit.
Ja.
Das macht der Bäcker nur wegen der Kohle, gell?
Und das denke ich mir, das hat mich nämlich sehr interessiert.
Stimmt.
Warum denn sonst?
Ich habe keinen Bock, so wie du arbeiten zu gehen.
Genau. Ja, aber das haben wir in der Vorbereitung, als wir uns drüber unterhalten haben, haben wir auch gedacht, das wird uns mal interessieren, so die Motivation, die dahinter steht. Weil natürlich ist es, wenn man es von außen sieht, so glitzernde Partywelt. Ja, das hat viel mit Stimmung und auch Alkohol und hoch die Tassen zu tun, ne? Und das kann man wahrscheinlich leben. Wenn man es aber nur lebt und nur am Party machen ist,
kommt man nicht weit.
Und das hält man auch nicht lang durch, vermute ich jetzt mal. Oder man kann es marktwirtschaftlich sehen, kann sagen, ey, da steckt wahrscheinlich wirklich Potenzial auch drin. Aber um das so lang wie du jetzt auch zu machen, da muss man es ja auch gut finden. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass man... Also ich könnte mir es nicht vorstellen,
ja, wenn
also
ich das scheiße finde. Ich höre jetzt privat die Musik auch nicht.
Ja, ja,
und gut. Und gerade jetzige Ballermann-Musik, das fing irgendwie bei Laila an und über Bumsbar und Delfin und was da alles jetzt ist, das finde ich auch alles nicht mehr gut. Aber da bin ich derjenige, da bin ich der Spießer geworden. Weil da bin ich jetzt über 50 und wahrscheinlich, also ich sehe die Schuld nicht an den ganzen Jungen, die danach kommen, sondern ich sehe die Schuld eher an mir. Weißt du, du wirst halt irgendwann konservativ und du merkst irgendwie, hey, die Musik damals, die wir gemacht haben, die war noch irgendwie, ja, war halt noch cooler. Und darüber haben ja damals die Älteren auch geschimpft. Also es ist, weißt du, es ist ja immer so. Und
ja.
Also ich bin natürlich offen und tu die auch nicht als schlecht empfinden, die neuen Lieder. Aber weißt du, ich war immer so jemand, ich war so ein Entdeckergehen. Und damals hab ich das halt, das Mallorca entdeckt. Da gab es eine Handvoll Künstler. Ich war einer von denen. Und ich hatte auch noch das Glück, diesen ersten großen Mallorca-Hit überhaupt zu haben. Und habe danach auch Bulgarien aufgebaut, 2004. Da durften am Ballermann, also zumindest mal in meinem Auftrittslocation Megapark, da war ich dienstältester Sänger, da war ich 19 Jahre, jetzt bin ich im Oberbayern. Und damals durften die keine Musik spielen wegen der Lautstärke. Da gab es mit der Regierung Ärger, viele Anzeigen von den Hotels. Und in dem Jahr, wo keine Musik war, sind manche abgedriftet in den Bierkönig. Wie Baby Jürgen, Wackel und wie die alle heißen, Antonia. Und ich bin halt im Megapark geblieben und hab gesagt, komm, ich bleib denen treu, aber ich mach dann halt mal ein Jahr nix und war dann nur einmal bei der Ballermann-Hits-Aufzeichnung dort. Und da haben sie alles genehmigt gehabt für den einen Auftritt. Ansonsten habe ich gesagt, jetzt baue ich Bulgarien auf. Bulgarien war bis dato ein ganz normaler Urlaubsort. Da sind Familien hingefahren, da sind ältere Leute hingefahren, da sind Pärchen hingefahren. Da habe ich gesagt, komm, ich baue hier was auf mit einem Deutsch-Bulgaren, der früher Arinal by Night gemacht hat. Das waren so Bustouren. Da hat er da Leute aus anderen Ortschaften dann zum Megapark gefahren, im Bus. Ja, die haben da alle eingesoffen. Wenn sie Glück gehabt haben, sind sie mit dem Bus
wieder
in ihren Urlaubsort zurückgefahren. Und da gab es dann T-Shirts und alles so. Alles so die Gruppe
Kursack.
Ja. Ja, und Das war ein Deutsch-Bulgar und der ist zurück nach Bulgarien. Der hat mich irgendwann angerufen, hast du nicht Bock mit mir, das in Bulgarien zu machen?
Das wäre jetzt so meine Vermutung gewesen. Entweder jemand hat dir das vorgeschlagen oder du warst mal im Urlaub da und hast wie auf der Toilette im Wirklich hast da eine Eingebung gekriegt oder so.
Und dann kam aber das war 2004. Aha. Und da habe ich dann anfangs in so Diskotheken gesungen. Da haben wir das auf Eintritt gemacht. Da hat es oft noch nicht mal gelangt, dass du den Rückflug bezahlt hattest.
Oh, also
da waren irgendwie 10 Leute da oder. Da kam dieses rote Pferd und es wurde voll. Dann haben die Bulgaren auch Geld gerochen. Wir geben dir jetzt eine Festgage, wir machen keinen Eintritt mehr. Okay. Weil dann haben sie gesehen, was wir Geld verdient haben.
Was da Leute auch kommen
und so. Und dann kam auch immer mehr und dann war ich 2007 kam das Rote Pferd und 2009, das war nämlich noch dort, wo Michael Jackson gestorben ist, weil da haben wir da unten die Info gekriegt, dass das Datum, sowas vergisst man halt in dem Moment nicht. Und da haben wir die Ballermann-Hits, hat mein damaliger Manager nach Bulgarien geholt, weil die haben auch wieder Ärger gehabt in Mallorca, auf Mallorca, im Megapark durften sie keine Ballermann-Hits aufzeichnen. Dann haben wir die nach Bulgarien geholt, an den Goldstrand. Und da war die Ballermann-Hits dort und die haben X-Diaries, das war so ein Jugendsender bei RTL 2, mit runtergebracht und dann ist das Ding geplatzt. Dann kam immer mehr. Dann habe ich den Laden dort gewechselt und einen ganz neuen Laden mit aufgemacht, aber da gehört mir nichts von. Der heißt Partystadel zum Roten Pferd. Das ist der größte Partyladen dort.
Und, warum kennt er nichts davon?
Nee, ja, da gehört mir. Aber das ist auch besser so, weil lass die Bulgaren selbst das Geld verdienen.
Okay. Dann
hängst du, wirst auch nicht erschossen. Dann bin ich nur kleiner Sänger. Und auf alle Fälle hatte ich das dann später, kam dann andere wie Icke Hüftgold und haben dann gesagt, wir haben das hier entdeckt, aber das war schon lange entdeckt. Gell?
Okay. Ja,
und also ich war quasi der Wikinger vor den Amis.
Und es hieß halt schon das rote Pferd. Ne? Also da kann keiner sagen, er hätte es entdeckt.
Hoppla, ne? Da genau. Ist ein rotes Pferd.
Ja, aber so ist es halt in der Branche. Auch andere schmücken sich schnell mit fremden Federn, haben dann da auch ein paar Fernsehsender dabei gehabt. Aber wir hatten Jahre zuvor mit viel Fernsehsender dort immer gedreht. Gell? Also und, die meisten wissen das auch noch.
Und das auf Mallorca, das ist wirklich rückläufig, oder?
Das Mallorca, das boomt eigentlich zurzeit sehr stark.
Ja?
Ja, das ist durch Laila, ist es nochmal explodiert. Viele Junge, es ist halt, weißt du, früher hast du auch noch ein gewisses älteres Publikum gehabt. Diese Kegelclubs, die sind jahrzehntelang dahin gefahren. Die haben da auch gefeiert, aber jetzt schießen sich halt die Leute ab. Jetzt hängen sie halt überall. Also es liegen mehr, als da stehen. Ja, wir haben im Oberbayern haben wir extra so eine Stange vor der Bühne. Da können sich die festhalten, die nicht mehr stehen können. Und die gucken dich dann an wie bei Walking Dead. Und du überlegst dir immer, wenn der jetzt beißt, muss ich dem jetzt am Kopf hauen? Oder was? und es ist natürlich von der Wertigkeit her, ich sage das jetzt nicht, ich sehe das ja auch ein bisschen lustig, ja, ich sage das nicht, um das schlecht zu machen, ich habe davon gelebt und ich bin ja auch noch gerne da, aber von der Wertigkeit ist es halt einfach nichts wert. Du brauchst jedes Jahr einen neuen Knaller, nur dann bist du halt groß da. Ich hatte jetzt vor ein paar Jahren nochmal den Bierkapitän, dann bist du da angesehen, aber im Endeffekt wissen die meisten, die dich da nachts um 2, 3 sehen, ja gar nicht, wie sie heißen. Woher wollen die dann wissen, wer ich bin? Weißt, also es ist diese Wertigkeit. Und das hast du, um jetzt mal den Sprung zur Kindermusik zu machen, da hast du halt lauter Leute, die keine Drogen nehmen. Weißt du? Also ich sag jetzt als Alkohol. Da hast du nüchternes Volk und die sind gar nicht leicht. Also weil alle immer sagen, ja, vor Kindern kann ja jeder singen.
Nee, das glaube ich.
Also wenn es denen nicht gefällt, dann gehen die auf die Hüpfburg oder zum Kinderschminken, weißt du? Dann stehst du da alleine vorne. Also du musst die schon kriegen. Aber ich hab von beiden Seiten profitiert. Einmal von der Partyseite auf Mallorca. Da habe ich gelernt, wie man Party macht mit den Leuten. Und über die jahrelange Erfahrung, was ich gut bei den Kindern anwenden kann, um die auch zu halten vor mir, habe aber auch enorm viel bei den Kindern gelernt, was mir für die Partyschiene wieder viel bringt.
Jetzt habe ich ja mitgekriegt, dein Sohn ist schon ein bisschen älter. Wieso erst jetzt Kindermusik?
Du, ich habe, das Rote Pferd war eigentlich dann immer präsent. Also das ist wie andere Lieder. Ich erinnere mich an Da oder Verdammt, ich lieb dich. Die waren irgendwann, die hast du aber ab und zu nochmal irgendwo gehört. Oder Anton aus Tirol war so ein typisches Beispiel.
Ja, genau.
Als ich in der Promoschiene tätig war, da habe ich Klaus Markus kennengelernt. Das war der damalige Produzent. Und mit dem haben mich ständig die Wege gekreuzt, als ich in Österreich CDs verteilt habe, weil er das auch gemacht hat. Die sind mit Anton damals mit der Nummer, sind die auf jede Skihütte. Echt? Gegangen, eher an der Neumeier, und die konnten noch Skifahren. Also ich musste die Hunden an der Talstation abgeben, hab gesagt, nehmt die mal bitte mit hoch. Gell? Ja. Hab die dann über die Bergbahn hochgehen lassen. Aber weiß auch nie, ob die ankamen. Ja? Aber die konnten da oben rumfahren und da lief das halt überall. Das war natürlich ein Vermarktungsweg. Und dann kam dieses rote Pferd und ist halt überall geknallt, und auch Jahre später lief dieses rote Pferd noch. Und wenn ich irgendwo hinkam, den Jahren 2008, 2009, andere Lieder sind verschwunden, Rotes Pferd war immer noch da. Warum ist Rotes Pferd noch da? Rotes Pferd hat dieses Jahr Platin gekriegt. Es war mein, ich habe gerade die Spotify, kam zwar dein Jahr 2023, kriegst du als Künstler bei Artists ja immer gezeigt. Mhm. Dein erfolgreichstes Lied ist jedes Jahr Rotes Pferd. Ja, also ja. Ich kann machen, was ich will, aber ist ja schön.
Und, Glückwunsch.
Glückwunsch.
Ja, das ist Glück gehabt. Glück. Mhm. Glück. Ist das richtige Wort. Du kannst sowas nicht steuern. Sowas kommt oder es kommt nicht. Ich wollte Rotes Pferd gar nicht singen. Was willst du denn mit dem Scheiß? Die lachen mich alle aus.
Wer hat dir das vorgeschlagen?
Das kam damals über einen DJ aus dem Oberbayern. Der Mike, der lebt leider auch schon nicht mehr. Der hat sich auch totgesoffen.
Oh je.
Und, und Mike sagte damals zu mir, hey Markus, ich mach die Nummer. Und dann hat er sie auch meinem damaligen Manager vorgespielt. Ich wollte die gar nicht. Ich habe gesagt, ey, was für ein Schrott. Ich habe die nicht geübt. Ich konnte die Melodie nicht. Ich konnte nichts vom Text. Ich bin so ins Studio gefahren. Dann hat der Mark Röttgens aus dem Studio den Manager angerufen. Der Bäcker kann nicht mehr singen, weil ich konnte die Melodie nicht. Ich habe das nicht hingekriegt. Da war stundenlang, weißt, jeder hat von so einem Ohrwurm geredet. Und ich fand das so grottenschlecht. Und dann bin ich irgendwie, als die Nummer endlich im Kasten war, mit Hängen und Würgen, bin ich damit ein halbes Jahr rumgefahren, ohne die zu singen. Und dann irgendwo war meine Hochzeit mit so 10 Besoffenen noch. Und ich war ja nicht bekannt, also ich habe dann auch auf Auftritten gemacht, in Kalka auf einer Hochzeit, ja, mich irgendeiner gebucht hat, 500 D-Mark dafür, oder Euro, war schon Euro, 500 Euro dafür bezahlt, und dann habe ich da halt gesungen, und dann kommen die an, nochmal, und ich habe gedacht, so viel kann man gar nicht saufen, um sich das schön zu trinken, nochmal, und da hatte ich es dann, obwohl ich es eigentlich nicht konnte, irgendwie 10-mal gesungen.
Mhm.
Und danach konnte ich es ja. Einen Tag später habe ich es dann in der Disco in Hagen ausprobiert. Im Alpenmax oder wie das damals hieß. Gleiche Bild, die Leute sind abgegangen wie Schmitz Katze. Ich habe gesagt, Wahnsinn. Bäcker, du hast keine Ahnung von Musik. Und dann.
Ach, krass.
Ja, krass. Und so ging das dann. Und das war dann in dem Jahr, wo es dann der Hit wurde, ging es ja Platz 4 in die deutschen Charts. War übrigens die höchste Platzierung dann, bis Laila kam. Also wir hatten 2008, kam es in die Charts, Platz 4. Und bis Laila kam wann? 2022, ja. Überleg dir mal, so viele Jahre war ich da, 14 Jahre ungeschlagen. Was nicht ich, das rote Pferd, ungeschlagen, die höchste Platzierung. War auch die erste, die Gold gekriegt hat. Und ist Oktoberfest-Hit gewesen, Mallorca-Hit, Après-Ski-Hit, Kinderhit, alles zusammen irgendwie in diesem Jahr gewesen, und durch gerade Oktoberfest ist es in die ganze Welt transportiert worden.
Ja, Anfragen, Kindergarten,
Shanghai, Malaysia, Peking, Hongkong, Ohio, Blumenau in Brasilien.
Natürlich,
und die Deutschen. Überall auch. Und du hast Wahnsinn, ich konnte die großen Sachen gar nicht, die weiten Sachen gar nicht mitnehmen, weil ich hatte in dem Jahr so viele Auftritte in Deutschland. Da hätte ich zu viel Geld verloren, wenn ich irgendwie 3 Tage im Flieger gehockt wäre mit Jetlag und hin und her. Ja, und habe dann aber Auftritte in London gemacht, in Belgien, in Dänemark.
Pferd.
Ja, in London. Und London war auch lustig, habe ich auf Englisch aufgenommen dann noch, weil ich dachte, wenn ich in England jetzt bin, dann muss ich auf Englisch singen. Here comes the crazy horse, join our dancing force, we ride from east to west, we jump from south to north und so weiter. Come on and return the sound to this big party sound oder so. Irgendwie so ging's. Und hatte den Text dann irgendwie auch noch auswendig gelernt. Aha. Wollte in London keiner auf Englisch hören. Also die wollten es alle auf Deutsch hören.
Waren das die ganze Exil-Deutsche?
Ich hatte RTL dabei. Da sind wir mit so einem roten Holzpferd, was so auf Rollen drauf, sind wir immer über die Abbey Road. Die wollten das immer filmen, wie ich das über die Abbey Road ziehe.
Über die Zebrastreifen.
Ja, aber da durfte ja keiner sein. Da sind ja 100.000 Chinesen und Japaner rumgerannt, die Fotos alles gemacht haben. Und wir mussten immer warten. Und dann der Redakteur der Sendung kam dann immer an. Ja, nochmal, die Autos alle gehupt. Weißt du, die wollten ja da drüber fahren. Der Bäcker da dauernd mit seinem gemeinsam über die Abbey Road gelaufen.
Geil.
Und über den Zebrastreifen von den Beatles. Also das waren schon lustige Geschichten. Und
hast du das eigentlich alles realisieren können?
Damals nicht. Damals.
Sagen, nee, das, oder ist das erst
haben die mir alle gesagt, du genieß es, das geht so schnell vorbei, das blickst du nicht. Ja. Das kam alles so peu à peu. Es waren auch lustige Geschichten, die passiert sind, damit das Rote Pferd überhaupt so ein Hit wird. Es gibt in NRW gibt's den Radiosender 1Live.
Ja.
Und die hatten irgendwie dann gedacht, als es in Mallorca hoch und runter lief, Rote Pferd ist ein Cocktail. Und haben das in ihrer Morningshow als Cocktail gebracht. Dann haben da irgendwelche Leute aus dem Sauerland angerufen und gesagt, Leute, Rotes Pferd ist kein Cocktail, das ist ein Lied. Dann haben die das monatelang gebracht. Einmal die Woche haben die da irgendjemand singen lassen, so als Gag. So ja, ein Delay. Na, hat das Rote Pferd. Weißt du, oder eine Rammstein-Version, eine Bon Jovi-Version hatten geil. Die da draus, aber parodiemäßig draus gemacht. Und dadurch hat es natürlich auch die ganze Jugend mitgekriegt, die alle 1Live da in NRW hören. In NRW ist es nicht, sind es nicht wenig. Wie gesagt, sowas kann man nicht steuern, das ist Glück.
Ja.
Und der Hit ist immer der Star, wie ich eben schon sagte, du bist nur Anhängsel.
Ja.
Ja, und das wissen, ich habe viele Kollegen, die haben immer gedacht, da gibt's einen, der singt Cowboy-Indianer, der dachte immer, er wär's. Deswegen ist der heute auch kaum noch da, weil es ist einfach, der Hit ist das da.
Ja.
Und ich war auch einer der wenigen, die wirklich diesen Hit weiter, ich habe den einfach weiter mitgenommen. Ich habe gesagt, mein Gott, wahrscheinlich werde ich nie wieder so einen Hit kriegen. Also ich nehme den jetzt einfach weiter mit. Er läuft ja sowieso. Und ich werde allen klar machen, ich bin halt der Glückliche, der das singt oder der damit bekannt geworden ist, der Anhängsel.
Deswegen hast du auch heute noch den roten Hut. Und deswegen gibt es auch Lokale, die das Rote Pferd heißen und so weiter.
Genau, den wollte ich nie anziehen, den roten Hut. Ich habe immer gedacht, so ein Schrott, die halten mich alle für eine Pappner. Kurz vorher sagte der Krause noch zu mir, da hat er mir mal im Rio Palace, war ich mit ihm abends mal, da sind zwei Künstler aufgetreten. Ich glaube, das war Chris Rabatz und die Hände zum Himmel. Und der hat so eine Jacke angehabt, so eine Glitzerjacke und hat gesagt, guck mal, wenn man so rumläuft, wird man nicht für ernst genommen. Ja, Tag später setzt mir die Plattenfirma den roten Hut auf und ich denke, das Scheiße ziehe ich hier nicht an. Ja.
Du hattest also nicht selber die Idee mit dem roten Hut.
Hat mir der Chef damals, der Emi, der Manfred Rohleff, aufgesetzt bei der Ballermann-Hitsendung und hat die den Tänzerinnen vom Rio Palace, die dafür getanzt haben für die Sendung, die hatte einer den Hut abgezogen, den lässt du jetzt auf. Und dann hatte ich den auf und das war mein Markenzeichen. Gott sei Dank. Gell? Ja. Auch wenn viele wissen ja gar nicht, Markus Becker, wer ist Markus Becker? Sagst du, rotes Pferd. Ah, der mit dem roten Hut.
Ja,
weißt du, also das wissen die Leute meistens. Aber ich wollte nochmal, dieser zweite Glücksfall, der dann kam, war, in Berlin ist eine U-Bahn mit lauter Schülern. Die haben das rote Pferd gesungen, irgendwie durch einen Tunnel gefahren. U-Bahn fahren ja alle durch den Tunnel, glaube ich. Gell?
Ja, habe ich gehört.
Irgendwo halt unterirdisch gefahren, alle rumgesprungen, das Ding blieb stehen. Da waren die da irgendwie 8 Stunden in dem Ding, haben es nicht rausgekriegt und das waren allen Nachrichten damals und dann kamen die alle raus und haben alles rote Pferd. Ja. Das war in jeder Nachrichtensendung damals. Gell? Und das war natürlich auch nochmal ein toller Zufall. Da haben die Zeitung drüber geschrieben, gell, dass die da alle das rote Pferd gesungen haben. Das waren so kleine Sachen. Jetzt kommt der Über-Zufall. Wir haben damals beim Verlag angerufen, ob wir nicht das Rote Pferd machen dürfen. Auf Englisch. Weil auf Deutsch hatten wir die Freigabe. Und dann war da einer am anderen Ende vom Telefon und meinte, oh, da Riesenärger aus Frankreich, Riesenärger. Kam der ursprünglich von der Edith Piaf.
Ja.
Milord, das hat der Chris, der Moustaki hat das geschrieben, der griechische Gitarrist, als Liebeslied für sie. Und die Erben, die fanden es halt überhaupt nicht, obwohl die eine Menge Geld mit mir verdient haben. Das lief ja im Radio hoch und runter. Und auch gerade Karneval an allen Sendern, gell, sogar SWR3, 11:11 Uhr, am schmutzigen Donnerstag lief's Rote Pferd.
Ja.
Und so Geschichten. Also die haben ja richtig Geld damit verdient, auch von meinen Auftritten, von den vielen CDs, die damals noch gekauft worden sind. Und die wollten es da nicht. Und dann hat er erzählt, damals war der Praktikant oder der Auszubildende da und der hat einen Fehler gemacht. Der hätte nie die Freigabe geben dürfen.
Ach so, als
da
du damals
angefangen. Da kam die nicht mehr raus. Ja, und das hat einen Riesenärger gekriegt. Nee, es gibt keine Freigabe. Deswegen gibt es mein Lied, das rote Pferd, auch nicht auf Englisch. Denn es war ja auch in Holland. Die Holländer machen ja normal alles danach. Es gab es auch nicht auf Holländisch oder Luxemburgerisch. Die covern ja auch schnell deutsche Lieder. Also und ich weiß, Fliegerlied und ich flieg, gibt es auch auf Englisch. Und Französisch. Also das wurde auch in anderen Sprachen gemacht, weil halt derjenige, der Donnell die Freigabe gegeben hat, der es geschrieben hat. Und es war dann so, mir hat man dann irgendwann noch das Fliegerlied angeboten und ich voll Pfosten hab's abgelehnt. Das wird nix. Ja, beim roten Pferd auch.
Hast auch gedacht, naja, oh nein, oh nein.
Hab's dann später aufgenommen für mein Kinderalbum. Heute ist mein Tritsch, obwohl ich nie gesungen habe. Ich konnte den Text bis vor 3 Monaten noch gar nicht. Aber ich habe nie gesungen, war irgendwie seit 2017 auf dem Kinderalbum drauf. Und ist mein drittstärkster Song bei Spotify. Gell? Irgendwie mit 6 Millionen Streams oder was. Gell? Also,
oh, ich die Songs hast du schon abgelehnt, sag mal.
Ja, ich sag mal, alles, was ich ablehne, wird zum Hit.
Okay, pass auf.
Dann schieb's gerade rein.
Homos Handy raus. Machen wir unser Lieder auf, biet ihm mal ein paar Sachen an.
Bitte. Ja, genau. Ich biete dir ein paar Sachen an und du sagst, die will ich nicht.
Du sagst auf jeden Fall nein. Das sagt er sowieso. Ja. Sind halt nicht so gute Dealer.
Ja, cool.
Ja, krass. Ja, gut. Cool. Ich meine, da ist das rote Pferd einfach dein bestes Pferd im Stall sozusagen mit ganz vielen Zufällen.
Ja, oder ich habe schon rote Pferde vor der Apotheke kotzen sehen. Ja,
auf jeden Fall. Auf ja, Mallorca nein. Wahrscheinlich.
Du, und das war einfach mein Riesending. Gell? Egal wie es ist, das war mein Glücksfall. Gell? Und aber der passiert nur, mein Vater sagt auch immer, du musst dem Schicksal deine Visitenkarte geben. Der passiert nur, wenn du den Stein ins Rollen bringst. Warum gewinne ich auf der AIDA oder Mein Schiff immer Bingo? Weil ich halt 10 Karten vor mir liegen habe, mhm, mit 20 Feldern. Und sagt zu dem, der die Zahlen vorliest, nicht so schnell. Und da habe ich sogar auf der AIDA den Trostpreis da noch gekriegt, weil die ganzen Nieten da von denen, wo ich halt nichts gewonnen habe, ich habe ja jeden Abend gewonnen. Mhm. Und die ganzen Nieten, die ich dann da hatte, die habe ich immer in so Briefkasten geschmissen. Und da gab es dann ein T-Shirt in S und einen Korkenzieher auf der AIDA. Und da hat einer gerufen, der Bäcker schon wieder.
T-Shirt in S und Korkenzieher.
Und damit muss ich nur sagen, ja, weißt du, du musst halt ja deine Chance erhöhen. Also wenn ich Lotto spielen würde, ich würde auch nicht nur ein Zettel ausfüllen. Du willst musst mehr, die Chance erhöhen, weil mit nur einem ist die Chance doch ganz gering, dass du gewinnst. Und so musst du laufen. Die Formel heißt machen. Kann jeder andere auch. Ist kein Hokuspokus.
Aber das hört sich so an, als wäre das auch ein bisschen dein Lebensmotto bislang gewesen. Nicht groß überlegen, sondern lass machen und lass vor allen Dingen, lass viel machen. Ne?
Viel machen und dann kommen die Zufälle.
Aber unser eins, also ich kann jetzt nur von mir sprechen, ne? Wenn ich so Idee gehabt hätte wie du, ich könnte ja vielleicht das oder das machen, ne? Dann den Arsch in der Hose zu haben und zu sagen, ich setze das jetzt alles auf die Karte. Ja klar, dann muss ich halt nach Mallorca gehen. Oder dann muss ich halt das machen, dann muss ich halt dies und jenes machen und dann bist du auf der Abbey Road auf dem Zebrastreifen, findest dich wieder, denkst, ja geil, was könnte ich noch machen? Könnte ich das noch machen? Also das ist ja ganz viel Einsatz.
Viel, viel Einsatz.
Und Risikobereitschaft auch.
Natürlich, du musst das kalte Wasser springen. Also ich habe damals gesagt, weißt du, ich habe Glück gehabt, dass meine Eltern mich immer so erzogen haben, mach das, was dir Spaß macht.
Ja, habe ich schön.
Und das war natürlich ein Glücksfall. Gell? Also wenn ich sehe, für andere war das so unsicher, diesen Weg auch so einzuschlagen. Mhm. Hätte auch, ich kenne ja auch viele, wo es nicht geklappt hat. Also die nicht das Glück hatten. Ja. Aber ich war auch jemand, der trotzdem im Hintergrund immer hart gearbeitet hat dran. Ich habe überall die CDs verteilt. Ich bin auch vorm roten Pferd wie bekloppt hingegangen und habe überall CDs verteilt und die DJs genervt. War jeden Abend, da habe ich jeden Abend gesungen, damit es viele Urlauber hören auf Mallorca und dass sich da ein Hit entwickelt. Und dann kam dieses rote Pferd. Ich habe 5 CDs verteilt, das war nicht mehr aufzuhalten. Bin mit dem Kofferraum voll CDs nach Österreich und jeder DJ sagt mir, haben wir schon. Also du siehst, dann kommt so ein Titel. Und da kannst du dann Werbung machen, wie du willst. Der Titel ist der Hit und der Titel ist der Star. Der Titel, den kann man auch nicht aufhalten. Dreves Manager sagte damals, der Kokos sagte damals mir, the hit makes a star. Es ist so. Also du brauchst diesen Hit. Anders, es gibt natürlich im Schlagerbereich, wenn du jetzt Helene Fischer anguckst, die hat auch jahrelang keinen Hit gehabt, aber das ganze Album hat halt funktioniert. Und dann kam, da war sie aber schon auf Start in Tour, dann kam dieses Atemlos. Ja. War auch ihr großer Hit.
Ja.
Und so ist das. Und jeder Künstler, auch ein Matthias Reim, verdammt, ich lieb dich, ein Hit gehabt, großer Künstler. Jürgen Drews, wenn ich jetzt mal mit den Schlagerleuten vergleiche, ein Bett im Kornfeld. Ja, von den anderen hast du ja kaum noch was gehört. Das ist dieser eine große Hit, mit der dich jeder in Verbindung bringt. Ja. Mhm. War jetzt bei Silbereisen im Schlagerboom in der Sendung im Oktober, was singe ich wieder? Rotes Pferd.
Rotes Pferd.
Zwar ein Medley mit Micky Krause zusammen, aber es ist wieder dieses rote Pferd. Ja.
Aber das sehe ich davon, nichts kommt nichts.
Ja, aber du bist auch fein mit dem roten Pferd. Das ist.
Ich kann es immer noch hören, ich freue mich drüber. Und ich freue mich noch viel mehr, dass jedes Kind in Deutschland es auch kennt. Und jetzt zu dem Sprung zu kommen,
richtig.
Ich habe so ein Entdeckergehen. Und ich habe irgendwann dann, kamen die Leute, wollte ich ja vorhin schon erzählen, wie hat das funktioniert mit dem Roten Pferd? Warum mache ich Kindermusik?
Ja.
Ja, es kamen dann ja viele an. Dann saß ich im Flieger, da war mal so ein Wendler mit im Flieger gesessen oder so. Dann haben da irgendwelche Ballermann-Leute mit dem Wendler Bilder gemacht. Und zu mir kam aber auch der Großvater mit seinem Enkel. Können wir mal ein Foto machen? Mhm. Am Pool, in Mallorca, im Hotel oder an der Raststätte, überall wo ich halt war, wo man mich gesehen hat, kamen Eltern an mit ihren Kindern. Können meine Kinder mal ein Bild mit ihnen machen? Der Mann singt's Rote Pferd. Und dann habe ich gesagt, warum wissen das alle? Dann kamen die Erzieher an, die Animateure kamen an und sagten, du Wahnsinn, dein Lied läuft bei uns hier im Urlaubsclub auf der AIDA oder was weiß ich wo, hoch und runter.
Im Kinderprogramm.
Im Mini-Mini-Disco. Ich habe gesagt, geil, habe ich gesagt. Dann kam einer an und das war der ausschlaggebende Punkt. Ich wollte immer mal den kennenlernen, der die Hymne aller Kindergärten gemacht hat und ich wäre... Ja, dich. Ja, mich.
Warum?
Ja, warum mich? Und da habe ich das mitgekriegt. Und dann fing ich an, die ersten Auftritte zu machen im Kinderbereich. Habe ja viele Lieder gehabt. Hörst du die Regenwürmer husten? Mhm. Panda-Bär. Wenn im Dorf die Bratkartoffel blühen. Die bunte Kuh. Helikopter. Ich habe gemerkt, geil, das sind alles Kinderhits. Ja?
Baby
also
High.
Das funktioniert. Das kam später.
Das kam dann
später. Baby High. Oder jetzt habe ich Fliegerlied mit eingebaut. Funktioniert ja auch gut. Schön ist an Kindermusik, die verfleischen sich mit mir, weil Kinder sind neue Generationen, die kommen, die kennen kein Julian Bam mit Mach die Robbe. Die kennen nur Onkel Markus, weißt du? Julian Bam ist oder wie der heißt oder Beam oder wie der sich nennt, ein YouTuber, der ist wahrscheinlich, der singt die Nummer ja auch gar nicht live, der ist da schon wieder weg mit der Nummer.
Ja,
aber
ja.
Bei der gewissen Altersklasse, die kennen den alle,
ja.
Aber alles, was danach kommt und jede Generation, die nachkommen wird, wird einfach nur Markus Becker kennenlernen. Genau wie Fliegerlied. Fliegerlied hat dann später ein Tim Toupé gesungen. Er tut es aber nicht weiter vermarkten. Ja, ich vermarkte es aber im Kinderbereich. Was passiert? Alle setzen es mit mir in Verbindung. Selbst die Erwachsenen schicken mir jetzt schon ihre Storys, wo sie das Fliegerlied tanzen und verlinken mich da drauf. Gell?
Das heißt, Kindermusik ist auch irgendwie auf dem Roten Pferd zu dir geritten gekommen.
Ist auch übers Rote Pferd gekommen.
Aha.
Rote Pferd war der Schlüssel dazu.
Ja.
Und ich habe dann Kinderpartys gemacht und dann kamen, ich weiß, in Ding waren es 3.500 Leute in der Friedrich-Ebert-Halle, die dann kamen. Da war ich allein, weißt du, für so eine Ballermann-Show, da musste ich eben die fünf Hochkarätige holen, da musste Mia Julia, der Micky Krause, der Icke Hüftgold und dann singe ich vielleicht auch noch ein bisschen. Ja, aber da müssen schon viele kommen, dass die Menschenmenge kommt. Und da kam die wegen mir allein. Gell? Und ich war da irgendwie auf der Bühne gestanden, habe eben eine halbe Stunde Programm gehabt und wusste gar nicht, was mache ich denn jetzt noch. Weißt du, also daran merke ich, aha, der Markt ist da, weil es natürlich auch in jeder Straße Kinder gibt, ja.
Natürlich, ja.
Ballermänner, Ballermann-Frauen oder Ballerfrauen oder umgekehrt, die gibt es nicht so oft in jeder Straße.
Ja. Also, wo holst du denn da Idee her?
Du, unterschiedlich. Mal habe ich habe jetzt einen Song gemacht, das war meine Idee. Also ich bin ein bisschen kreativ auch. Das heißt DJ David Otter. Hier kommt DJ David Otter anstatt DJ David Getter. Da lachen die Eltern. Die Kinder wissen ja gar nicht, die kriegen erzählt, wer ich bin. Ja, aber die kennen meine Lieder. Und die Eltern schleppen ja die Kinder damit hin. Und das Schöne ist, die Eltern haben mit mir, die sind jetzt genau in dem Alter, die sind mit meinem Roten Pferd mit mir damals groß geworden. Weißt du, also die das ist denen ihr Lied. Oh, da geh mal hin, das ist total, die wissen, ihre Kinder kennen diese Lieder. Und die kommen dann. Und jetzt habe ich einen größeren Auftritt, da planen wir jetzt ein Pilotprojekt. Und wenn das gut klappt, dann gehe ich mit auf eine Veranstaltungstour durch Deutschland mit dem Veranstalter, der da auch die Ehrlich Brothers macht, diese Zauberer. Und das machen wir in Frankfurt am Zirkuszelt. Karl Busch heißt es. Mhm. Und das ist am 6. Januar, wenn ich hier mal Werbung machen darf.
Wenn du es nicht gemacht hättest, hätten wir es gemacht.
Ja, und da kommen Familien, gell, und das ist einfach eine schöne Sache. Eltern suchen ja auch. Was mache ich? Wir haben Enkel, eine Enkeltochter und Enkelin. Und wir gucken ja auch immer, wenn die bei uns ist, was unternehmen wir. Also,
komm, wir gehen zum Opa.
Ja, ja. Du musst ja.
Der Opa hat ein Konzert. Oh nein, so laut.
Ja, das will sie gar nicht. Das ist peinlich. Ja, Wollte aber auch nicht sagen, dass sie mit der Eiskönigin, die auch da war, ein Foto gemacht hat. Aber pst, das hat sie zu meiner Tochter gesagt. Pst, unser Geheimnis. Das muss Opa nicht sagen.
Geil.
Schön.
Aber das ist krass. Also. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das auch eine gewisse Entwicklung ist. Du hast vorhin schon einmal gesagt, ja, man wird ja auch mit der Zeit vielleicht ein bisschen konservativer, hat andere Ideen. Vielleicht ist das, was man früher gemacht hat, in der heutigen Auslegung von den Jungen, die nachkommen, jetzt mit der Mallorca-Musik und so weiter, gar nicht mal so das, wo man selber so richtig hundertprozentig dahinter steht. Dann ist doch Kindermusik, zumal man selber Kinder und jetzt Enkelkinder dann auch hat, ist für mich eigentlich so logische Weiterführung, wenn man sich weiterhin gern so betätigen mag.
Du, wenn als du Musiker, irgendwann mal oder? Merkst, ich könnte weiter Ballermann machen, ja, ich könnte weiter Schlager machen, aber ich habe es gesehen, als Jürgen die Bildfläche von der Bildfläche verschwunden ist.
Ja.
Das wird man noch ein bisschen kennen und dann war es das. Weißt du, was ich meine? Mhm. Auf seinem Grabstein steht nie oder in den Musikbüchern steht nie Jürgen Drees drin. Mhm. Aber ich stehe in den Musikbüchern jetzt schon drin, das Rote Pferd, mhm. Markus Becker und die Mallorca Cowboys. Und ich habe mir immer gesagt, Mensch, wenn ich ein bisschen was erhalten will von dem, was ich bin und ein bisschen Wertigkeit, was im Alter denkst du ja auch mal, mein Gott, jetzt habe ich jahrelang Ballermann-Musik gemacht und jetzt mal Hand aufs Herz, am Ballermann gab es auch schon früher, heute noch viel schlimmer, heute gibt's Autotune und alles mögliche, heute kann da jeder, der dreimal Urlaub macht, ist zwischen Mallorcas da und so ist auch die Anzahl der Leute, die da runterkommen, die mit Liedern kommen. Aber früher war das auch schon so. Früher hatten Baby Jürgen oder ein Tim Toupé oder ein Willi Herren, die haben sich, da mussten die Tontechniker oder im Studio mussten Uri Geller sein. Weißt du, was die Stimmen gerade. Also du musst kein Musiker dazu sein. Weißt du, du musst nicht, das meinte ich damit. Also, das ist bei euch, sein, bei euch, bei Fine Rip, was ganz anderes. Weißt du, ihr seid Musiker, ihr steht auf der Bühne, ihr spielt die Instrumente live. Beim Jürgen mussten wir erstmal klären, wie Romas Mikrofon hält, wenn man schon nicht reinsingt. Also, damit es keiner merkt, was da Sache ist.
Ja.
Und das hast du halt im Kinderbereich. Da hatte ich irgendwie festgestellt, erschreckend, ich habe es gemacht, was mir Spaß gemacht hat. Weil ich wollte sagen, oh, das macht Spaß, vor Kindern zu singen. Mhm. Und habe dabei erschreckend festgestellt, was für eine gigantische Marktlücke das ist. Weil da gibt's keine. Da ist eine Handvoll Leuten, die man zum Teil gar nicht kennt.
Ja.
Eine Simone Sommerland, ja, die kennen, Eltern kennen die, die ist groß geworden mit die 30 größten Kindergartenhits oder sowas. Da wird nur nachgesungen, Aramsamsam. Die hat ihr Haus mit goldenen Platinplatten zutapeziert. Mhm. Die ist erfolgreicher als Helene Fischer. Ja, die hat bei Spotify 2,5 Millionen monatliche Hörer. Mhm. Und das ist gigantisch, gell? Und eigentlich kennt man diese Frau gar nicht, gell? Und ich wollte damit nur sagen, dieser Markt, der ist so groß und wird nicht gefüttert. Weißt du?
Ja,
also für Kinder wird in unserem Land einfach nichts gemacht. Mhm. Da lachen uns alle aus. Italiener, Holländer, Belgier, Franzosen.
Die Holländer sind stark, gell?
Da bräuchte ich gar nicht kommen mit sowas. Mhm. Ja, da wäre ich
der
Achttausendste, der das macht. Aber in Deutschland, Zukowski macht nicht mehr viel.
Ja.
Es gibt noch ein bisschen Volker Rosin. Und dann gibt es so ein paar Leute, die man vom Namen her irgendwie gar nicht kennt. Herr H. oder Frank und seine Freunde. Die wird man nur kennen, wenn man jetzt zufällig mal irgendwo in der Tanzschule war, wo die vielleicht aufgetreten sind, Kindertanzschule.
Da kennst du deine Freunde.
Die gibt es noch. Ja. Aber die bewegen sich wieder beim bisschen Älteren. Das sind schon die Vor-Teenies.
Ja.
Die haben schon eigene Handys.
Ja.
Und die kommen da rein. Die machen, das ist ja von echt
der Schlagzeuger
dabei.
Genau, ja.
Dann gibt es noch einen, der heißt Dicker. Dicker, also D-I-K-K-A geschrieben. Ich glaube, der kommt von, der ist so als Nilpferd verkleidet.
Okay.
Der macht auch so Hip-Hop. Aber das ist schon wieder die ältere Generation. Meine Zielgruppe ist so zwischen 2, 3 bis 10, aber bei neun oder zehn Jahren fangen die schon wieder an abzudriften.
Also Kindergartenalter kann man sagen.
Kindergartenalter, genau. Mhm. Das, was Zukowski damals gemacht hat. Also die ersten, hört sich jetzt lustig an, aber die ersten, musikalischen Erfahrungen, die diese Menschen auf dieser Kugel
machen. Kindliche Früherziehung. Ja, aber du hast schon was richtig Gutes gesagt. Also ich denke, ja, die Mallorca, das Mallorca-Publikum, das kriegt man irgendwie. Aber Kinder sind halt schon ehrlich, gell?
Ehrlich.
Wenn es denen nicht
knallhart.
Die gehen dann an den Schminkstand.
Da beleidigt dich keiner. Da zeigt ja keiner einen Stinkefinger. Die pumpen dich nicht aus. Aber die gehen. Und das habe ich Gott sei Dank noch nicht erlebt. Aber ich habe es bei Künstlern schon gesehen. Auch im Vorprogramm dann, wo ich wusste, die kennt jetzt keiner. Die haben es auch nicht geschafft, dann die irgendwie zu sich zu holen. Also mit das Animieren. Das ist ja auch wichtig gerade.
Hast du danach deinen roten Hut auf?
Ja, klar. Da ist der rote Hut auch auf. Ich habe mir jetzt große Kostüme, habe ich mir jetzt für viel Geld in Wien machen lassen. In Deutschland werden sie doppelt so teuer gewesen.
Große Kostüme? Also
das rote Pferd als Kostüm und die bunte Kuh und den Panda-Bär. Und die gehen mit auf Tour. Also die stehen da mit auf der Bühne. Demnächst haben wir dann noch DJ David Otter. Der hat dann so einen Kopfhörer auf und macht hin, so Turntable-mäßig. Das ist geil. Genau mein Ding. Ja, und ab und mal Special Guests. Und das keine Menschen. Also ja. Pepper Woods oder Paw Control und so Sachen. Gell? Ja. Das sind dann so meine, das ist genauso mein Ding.
Cool. Also was man wirklich sagen muss, man in diesem Medium hier nicht sehen kann, ist, dass der Monchi die ganze Zeit schon am
heißt nicht Pepper Woods, Pepper Big, oder?
Nee, Pepper Woods.
Pepper Woods, genau.
Genau, im Deutschen, ja. Genau. Ja. Was man leider jetzt nicht hören kann, ist, dass der Monchi die ganze Zeit schon am Sabbern ist. Weil er, das ist sein heimlicher Wunsch, also neben seinem Wunsch als Wollprinzessin, irgendwann wäre er gerne mal Wollprinzessin, aber dann ganz daneben ist immer Kindermusik. Ohne Scheiß. Das schön. Könntest du dem Monchi mal so
den paar, Namen paar hat er Tipps, ja dazu, gell?
Auf jeden Fall. Aber ja. könntest du ihm ein paar Tipps mal geben? Also Rote Hut ist schon besetzt oder so, aber was könnte Monchi jetzt machen, dass er im Kindermusik Ding so durchstarten könnte? Was könnte er machen? Was würdest du ihm empfehlen? Also nicht, dass er macht's eh nicht, keine Angst.
Nein, ja. Darum geht's auch gar nicht. Also auch selbst wenn das macht, da ist genug Platz. Also da auch für uns zwei Schmalen. Weißt du, also.
Genau. Okay, wir schreiben jetzt 5 Songs und dann.
Nee, aber lass dich mal kurz Programm.
Also ich kann's immer nur sagen, schreib einen Hit. Okay. Schreib Lieder, ja, und mach die bekannt. Mhm. Und du, dann funktioniert's. Das ist dieser einzige Weg. Bei mir ist halt dieser Schlüssel, dieses rote Pferd. Wir haben anfangs auch auf die Plakate draufgeschrieben, Markus Becker, Kinderparty mit dem roten Pferd. Weil ich immer wusste, das ist viel bekannter, das wissen die alle, ja, dann kommen die Leute.
Klar. Man muss sich da auch, wie du es schon jetzt ganz oft gesagt hast im Gespräch, man ist nicht sich selbst und hat halt den Hit, sondern man ist der Hit. Also man muss hinter dem Hit stehen können auch.
Der Hit,
ne? Der ist vorne
ist
dran.
Der ist immer vorne dran. Das ist immer, es gibt verschiedene Bands damals, wie die Beatles, die dann halt zig Hits hatten. Ja? Mhm. Da ist kein einzelner Song, da ist es die ganze Band. Aber was ist das für ein Glücksfall?
Das musst du mal machen.
Ja, klar, natürlich.
Die haben dann richtige Fans und die Lieder sind alle bekannt. Da gibt es ja viele Beispiele, gerade die ganzen amerikanischen Rock-Dinger, gell? Von Supertramp über später dann die Purple oder was weiß ich alles. Da haben die Leute ganze Hits, ja.
Hitfabrik
ist das. Hitfabrik, das sind halt, das war immer der richtige Zeitgeist. Aber dann gibt's auch diejenigen wie mich, die einen Überhit hatten. Mhm. Ein Hit, den hat keiner Andrea Berg gehabt, den hat keine Helene Fischer gehabt, den haben vielleicht auch noch nicht mal, also jetzt, ich kann mich jetzt nicht mit Beatles oder so vergleichen, aber in Deutschland noch nicht mal die Beatles gehabt. Vielleicht die, ja, weil es eine Weltband war, die, wo jeder Let It Be oder Yesterday kennt. Mhm. Aber wie viele Rockgruppen kennst du? Und da weißt du, die kennt nicht jedes Kind. Und Rotes Pferd ist einfach ein Lied der wahrscheinlich 30 bekanntesten Liedern in Deutschland. Mhm. Und ich kann es immer nochmal sagen, es liegt um Himmels Willen nicht an mir. Mhm. Es ist halt einfach so. Aber wahrscheinlich wäre das Monchi, wenn du es gesungen hättest, dann genau das Gleiche gewesen.
Na, ich
habe halt den Vertriebweg habe ich halt vielleicht besser gewusst da, weil ich der aus der Szene komme.
Aber ich möchte doch mal sagen, dass das schon auch was damit zu tun hat, wer das präsentiert. Und wenn du ein ganz unsympathischer Zeitgenosse wärst, der kein Entertainment-Gen in sich hat, dann wäre das sicher auch nicht so gerollt. Dann wäre es angerollt, ja, aber dann hättest du es wahrscheinlich aus Eitelkeit stehen lassen, fallen lassen, vielleicht auch. Und dann hättest du jemand anders vielleicht hochgenommen und hättest weitergetragen.
Und hätte vielleicht einen Riesenhit gekriegt. Ja, auf der anderen Seite frage ich mich auch oft, was wäre es passiert, wenn ich es ein Jahr später oder heute erst aufgenommen
Interessant
hätte.
Eigentlich, ja.
Wäre vielleicht nie ein Knaller geworden. Es waren auch diese Zufälle, die dazukommen, gell?
Ja.
Okay, aber jetzt mal stell ich mal da wirklich eine Frage. Ich glaube, die stellen sich ganz viele Leute. Wie viele Hüte hast du?
Das ist doch die häufigste Interviewanfrage.
Echt?
Wie viele Hüte habe ich? Also in der Garage habe ich gerade so 500. Das sind Kinderhüte.
Natürlich.
Die werden dann bei Auftritten verkauft. Ja. Dann ist dann Merchandise. Das rennt auch wie bekloppt, ja, diese Kinderhüte.
Ah, das ist ja
wir haben schon 16.000 Stück auf Auftritten.
Wow.
Nein. Siehste?
Ah, ja? Ich bin vor kurzem auf der Autobahn A8 gefahren.
Keine T-Shirts.
Stehe im Stau, guckst du rüber und sehe neben mir im Auto und mein Kind hinten auf dem Rücksitz mit meinem Hut.
Geil.
Dann bin ich langsam angefahren wieder, um die wieder einzuholen. Hab meinen Hut aufgezogen, hab gewunken. Dann haben die ein Bild gemacht. Ich habe eins gemacht. Habe ich bei Facebook reingestellt und wurde gleich mal angezeigt, dass ich beim Autofahren kein Foto machen darf.
Nein.
Aber ich bin nicht gefahren. Ich war ja gestanden. Ich stand im Stau.
Das war's wert.
Ja, das war's wert.
Leute, Ich sag euch was. Bevor du jetzt wieder so lebensverändernde Frage stellst, ne? Wie die Ewe gerade.
Soll ich den Hund rauslassen?
Na, der Hund. Der ist schon längst verhungert, ist der schon hier drin.
Armer Kerl, ehrlich.
Der sitzt, du hast nicht mal gemerkt, dass er die ganze Zeit draußen ist.
Achso, ich lass ihn
einfach nein. Der Markus kennt unseren Hund da noch gar nicht.
Du kennst unseren Hund nicht, gell?
Da dürfen wir dir vorstellen?
Ja, natürlich.
Das ist der Leopold.
Da ist er, guck mal.
Ja. Ah, ja.
Ja, und zwar, was du ja sehen kannst.
Was ist das für eine Rasse?
Ja, es ist eine erstaunliche Rasse, weil es ist ein roter Hund, natürlich.
Es ist ein roter Hund, ein roter Mops.
Habt ihr den extra angemalt?
Genau. Ja, extra für dich.
Für heute.
Was siehst du, den kleinen Hut, den er aufhat?
Ja, extra den, für dich. Den roten Hut.
Extra für dich. Aber bevor...
Der hat mit seinem Schwanz die Fliege abgewehrt.
Ja, sag's nicht so laut, er leidet drunter, dass er
also DJ ist. Oder du kennst ja mal ein Lied über unseren Hund.
Über den Leopold. Über Leopold. Ah, ja, natürlich.
Über Leo, ja. Da kriege ich aber Ärger, weil mein A&R-Manager heißt Leo. Und da wollten wir schon's machen, Leo der Löwe. Und da haben wir gesagt, nee, mach das nicht, dann ist der sauer. Gell? Der ist sowieso nie auf die Kindermusik so abgefahren. Der hätte mich lieber in der Partymusik gesehen. Gell?
Aber Monchi, dann machen wir das einfach.
Ja.
Ich sag euch jetzt was, es tut mir ganz arg leid, ihr liebe Leute, aber wir sind schon weit über der Zeit.
Echt jetzt?
Ja, und es ist, ich könnte dir stundenlang zuhören. Einmal, weil die Geschichten so toll sind, aber auch, weil du so richtig geile Erzählstimme hast. Können wir dich nochmal engagieren für ein Hörbuch oder so?
Ja, gerne. Wir machen gerne ein Hörbuch. Kinderhörbuch.
Ein Kinderhörbuch.
Genau,
das wäre was.
Auf Pelzig.
Das wäre was. Ja, lass uns das.
Gerne.
Ne? Also, das schneide ich jetzt natürlich raus, dass uns keiner hier das
die
klaut.
Idee
noch,
klaut, genau.
Ne? So. Aber ansonsten bleibt uns eigentlich nur noch eins zu sagen, und zwar erstmal auf dein Konzert hinzuweisen nochmal, 6.01.24 im Zirkus Karl Busch in Frankfurt, und geht dahin und kauft verschwenderisch die rote Hüt leer, ne, weil der Markus braucht Platz in der Garage.
Ja, ich habe noch mehr, weil wir haben so Leuchtstäbe. Jedes Kind kriegt noch einen Leuchtstab geschenkt.
Monchi, du weißt, was wir machen am 6.01.
Leuchtstäbe.
Ich brauche auch so einen Leuchtstab und so einen Hut. Ne? Wir gehen doch hier nach Frankfurt dann. Und dir?
Ihr seid herzlich eingeladen. Dürft dann auch mit in der Manege mit rumspringen.
Yeah, geil. Das machen wir auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Wir freuen uns aber sehr, dass du uns besucht hast in unserem Zelt. Die Stunde ist vorbeigegangen wie im Flug. Und wir würden uns sehr freuen, wenn wir dich auf dem Konzert mal besuchen können, mit dir ein bisschen rumtanzen können.
Sehr gerne.
Und der Monchi hat, glaube ich, noch eine kleine Frage zum Schluss.
Ja. Also du siehst ja, wir sind hier schön im Zelt. Ist ja schön warm, hast du ja vorhin selber gesagt, dass es schön warm ist.
Ja, sehr schön.
Wie sieht's aus? Hast du noch einen langen Weg bis heim? Weil, wenn nicht, kannst du ja bei uns übernachten.
Also, wir laden dich herzlich ein.
Darfst du im Ritzel schlafen?
Es ist ein Zwei-Mann-Zelt, aber wir passen
nicht. Mit
dem Hut. Mit dem Hut, natürlich, klar.
Ja.
Natürlich, kannst du das überlegen?
Ja, das ist sehr nett, vielen Dank.
Ja. So kann man auch Nein sagen.
Ja, ich hab's gemerkt.
Alles klar.
Voll nett.
Ganz herzlichen Dank für deinen Besuch.
Danke euch. Und wer weiß, vielleicht machen wir ja demnächst mal was zusammen.
Ja, das hört sich gut an.
Hört sich sehr gut an.
Das gehört alle.
Aber nicht verrot.
Okay.
Schneid's raus.
Tschüss.
Fisi Madende. Der Podcast.